Ich lade euch ein, eure Bibeln hervorzunehmen und mit mir den Römerbrief aufzuschlagen. Das 8. Kapitel, wir werden uns die Verse 12 bis 17 anschauen. Römer Kapitel 8, die Verse 12 bis 17. Hört die Lesung von Gottes heiligem, fehlerfreien und inspirierten Wort. So denn, Brüder, sind wir Schuldner nicht dem Fleische, um nach dem Fleische zu leben? Denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, Aber, Vater. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders mitleiden, auf dass wir auch mit verherrlicht werden. Das Wort des Herrn. Möge er es seine ewige Wahrheit auf unsere Herzen einschreiben und uns aufrütteln zu einer herrlichen Freude zur Verehrung seines Namens. Lasst uns erneut beten. Himmlischer Vater, du hältst uns in deinen Händen. Du kennst uns zutiefst auf Weisen, auf denen wir uns selbst nicht einmal kennen. Und du hast alle unsere Notdürfte und nicht nur unsere, sondern aller deiner Kreaturen erkannt, sowohl derer, die deinen Sohn verherrlichen und kennen, als auch derjenigen, die dich verfluchen und verleugnen. Herr, wir bitten dich, wenn wir jetzt zu dir kommen, diene uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes, bestätige in uns die Gnade deines Sohnes durch einen Zuwachs an Glauben und großer Ernstlichkeit in unserem Festhalten an dem, der sich für uns aufgeopfert hat. Wir bitten dich auch, Herr, regiere über uns. Und wir wissen, dass auch einige, die bekennen, dass sie mit dir sind, dass sie doch jede Absicht haben, deinem Wort zu widerstehen und nicht deinem Wort gemäß leben oder sogar deren Wahrheit verleugnen. Wir bitten dich, Herr, für deine bezwingende Gnade. Lass deine Hand über sie sein, wie von verirrten Schafen, die von deiner Herde abgeirrt sind, dass sie deine Sorgfalt, deine Sorge und deine Obhut kennenlernen. Das bitten wir. Dich, Herrn des Himmels, Hüter unserer Seelen, in Jesu Namen. Amen. Wenn wir uns jetzt erneut dem 8. Kapitel des Römerbriefs nähern, sehen wir, es ist tatsächlich eins der wundervollsten und gesegnetesten Kapitel in der Bibel. Der Apostel schreibt, damit wir in Heiligkeit wachsen und damit wir in Gottes Gnade ermutigt werden. Es ist, damit wir gewiss werden, dass wir in unserem Heil gewiss werden, dass wir wirklich wissen, auch in allem Widerstand, dass wir zu Gott bekommen. Und so gebe ich euch eine kurze Zusammenfassung vom Theologen Liggen Duncan, von dem, was bisher schon kam. Und dafür wollen wir uns die Verse 1, 5, 9 und 11 anschauen. Dort sehen wir, was Paulus bezweckt, dass wir mitnehmen. Und ja, also die Verse 1, 2, 5, 9 und 11. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat uns freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn die, welche nach dem Fleische sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, welche nach dem Geiste sind, auf das, was des Geistes ist. Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber der Geist dessen, der Jesum aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christum aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Paulus wendet sich an Christen. Er erzählt euch, wer ihr in Christus seid. Ihr seid ein geistliches Volk. Ein Volk, dem der Herr keinen zerrütteten Helfer gegeben hat, sondern er hat seinen Geist in uns hineingegeben, als einen in uns wohnenden Anwalt, Helfer, Lehrer, der uns nicht in merkwürdige Arten der Geistlichkeit führt, sondern zu Jesus Christus. Und Freunde, wer wir sind, wird unausweichlich wer wir sind, hängt damit zusammen, wer wir sein sollen. Wer wir sind, hängt damit zusammen, wofür wir verantwortlich sind. Wenn wir Christen sind, dann ist es uns auch überantwortet, als Christen zu leben. Und das wird Paulus in den heute uns beschäftigenden Versen ansprechen, die Verantwortung des Christen zu einem christlichen Leben, weil er in Christus ist, weil er ein Christ ist. Wir wollen uns anschauen zuerst in den Versen 12 und 13 die Verpflichtung zur Abtötung. Dann in den Versen 14 bis 16 die Silhouette der Sohnschaft. Die Silhouette der Sohnschaft. Und dann im 17. Vers die Wirklichkeit des Erbes. Die Wirklichkeit des Erbes. Vers 17. Wenn wir uns jetzt also dem Vers 12 nähern, möchte ich gleich zu Beginn sagen, dass Vers 12 verheiratet ist mit Vers 11. Sie gehen zusammen. Ohne Vers 11 können wir Vers 12 nicht verstehen. Der vorherige Satz gibt Bedeutung dem nachfolgenden. Also möchte ich kurz noch, dass wir Vers 11 lesen, weil es für Vers 12 maßgebend ist. Wenn aber der Geist dessen, der Jesum aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christum aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Der Apostel sagt hier, wenn du ein Christ bist, dann hast du den Heiligen Geist empfangen, und der Heilige Geist ist derjenige, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Und das ist eine Verheißung, die jeder Christ empfängt. Dir gilt das auch, wenn du ein Christ bist. Du wirst auch auferweckt werden. Das ist der Rahmen von Vers 12. Daher kann er in Vers 12 sagen, so denn, oder daher, Brüder. Gleich zu Beginn sehen wir also, dass er wieder auf wer wir sind zurückkommt. Er nennt uns Brüder, aber wie können wir seine Brüder sein? Denn wir sind von natürlicher Abkommenschaft nicht mit ihm verwandt. Aber wir sind mit ihm geistlich verwandt. Paulus nimmt hier etwas an über uns und alle, die Glauben an Christus bezeugen. Und zwar, dass wir mit Christus verbunden sind und so auch zueinander, zu einer geistlichen Familie. Wer wir sind, gehört zu Christus. Wir sind ein Volk, das vereint ist durch die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus sagt nicht, ihr seid nicht irgendwer, ihr seid keine Ungläubigen. Dieser Abschnitt hier beschäftigt sich nicht mit denen, die keinen Glauben haben. Es hat keine Anleitung, wie man Christ wird, sondern es ist eine Anleitung dessen, wie man sich verhalten sollte, wenn man schon ein Christ ist. Es wird vorausgesetzt, wir sind Pauli Brüder, Brüder in Christus mit ihm. Auch ist wichtig anzumerken, dass das hier kein Hobby ist, keine lose Mitgliedschaft wie in einem Club. Etwas, was wir zu einer Zeit entschieden haben, wie dass wir mit so kleinen selbstfliegenden Flugzeugen oder sowas, wie hier in Stuttgart, uns dem angeschlossen haben, mit denen jeden Freitag zu spielen. Daher ist es auch nicht der Fall, dass wir einfach nur an einem Tag in der Woche zur Kirche kommen und mit Christen Zeit verbringen, wenn es uns gerade passt. Brüder sind wir. Und man hört nicht auf, ein Bruder zu sein, wenn man sich einander, wenn man sich aneinander ärgert für eine Zeit. Ein weiteres Beispiel, meine Kinder wecken mich morgens häufig auf, indem sie miteinander streiten. Haddon, hör auf damit. Benjamin, lass das. Das ist ein sehr üblicher Satz. Es sind Brüder, die miteinander in einem Haushalt leben. Und manchmal laufen sie zum Dach oder zum Keller, um voneinander zu entfliehen. Aber trotzdem hört ihre Verbindung, trotz all dieses Ärgers oder auch, dass man die Distanz voneinander sucht, es hört nicht auf, dass sie Brüder sind. Ihre Verwandtschaft bleibt. Es ist nicht nur eine Wochenendtätigkeit, nichts Gewöhnliches. Es beschreibt, wer wir sind. Und damit geht auch Verantwortlichkeit einher darüber, was wir tun sollten. In Vers 12 fährt Paulus fort, denn wir sind Schuldner. In einer anderen Übersetzung, wir sind verpflichtet. Wir sind Schuldner oder unter Verpflichtung. Und er erklärt dies auf eine besondere Weise, vielleicht nicht auf eine, wie wir sprechen würden. Er macht es mit Negationen, mit Verneinungen. Wir sind Schuldner, nicht dem Fleische, um nach dem Fleische zu leben. Das Erste, was er uns also mitteilen möchte, ist, wenn wir, wie wir uns als Christen verhalten sollten, Geschwister, ist, wir sollten uns nicht als unserem Fleische und seinen sündigen Begierden verpflichtet erachten oder verhalten. Unser Gehorsam gebührt nicht unseren Geschmäckern, unseren Wünschen. Das müssen wir nicht tun. Eine merkwürdige Ausdrucksweise vielleicht. Aber was ist dann unsere Verpflichtung, mögen wir fragen, wenn wir Schuldner sind und dass wir die Verpflichtung haben, nicht unserem fleischlichen Begierden entsprechend zu leben, nicht ein Leben zu leben, das von Sünde beherrscht wird und angeleitet wird in allem, was wir tun, denken, sagen. Was ist denn dann unsere Verpflichtung? Was sollen wir dann tun? Was gebührt dem Herrn, dass wir tun? Und das erklärt er in Vers 13. Wir sind dazu verpflichtet, was unter den zwei Titeln in Vers 13 steht, denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, so werdet ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also diese zwei Abschnitte, nach dem Fleisch werdet ihr sterben, durch den Geist, so werdet ihr leben. Wir haben etwas Ähnliches schon gehört. Und diese zwei unverletzlichen Wahrheiten des christlichen Lebens verwandeln sich nicht. Das sind die zwei Sachen, die zwei Wahrheiten, die unsere Verpflichtung ausmachen, wie wir vor dem Herrn leben sollen. Die erste Wahrheit ist, wenn du nach dem Fleische lebst, so musst du und wirst du sterben. Wenn du entsprechend deiner sündigen Begierden, Wünsche nach dem Fleisch lebst, so wirst du und musst du sterben, ist die erste Wahrheit. Dass Sünde zum Tode führt. Die zweite Wahrheit ist dann der positive Inhalt unserer Verpflichtung zum Herrn. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Etwas kürzer ausgedrückt, wenn du in deinen sündigen Wünschen leben wirst, wirst du sterben. Wenn du aber durch den Geist diese Handlungen, diese Dinge tötest, dann wirst du leben. Das ist Leben und Tod. Ein großer Gegensatz. Es gibt keinen mittleren Grund. Sünde führt zum Tod und wenn du sie nicht tötest, wirst du sterben. Du hast die Verpflichtung. Du hast die Verpflichtung gegenüber dem Herrn, diese todesbringende Sünde zu töten durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Wer du bist, bestimmt, wie du dich verhalten solltest. Wir haben hier dieses berühmte Zitat von John Owen. Töte Sünde oder sie wird dich töten. Das ist nicht etwa eine Möglichkeit, was wir tun können oder nicht. Es ist wesenhaft, wesentlich dem christlichen Leben. Es ist dem wesentlich, dass wir unsere Sünde dauerhaft erlegen, dass wir mehr und mehr dem sündigen Fleische Widerstand leisten, dagegen kämpfen. Was unser Fleisch, was unsere Hände, unsere Augen, unsere Zungen lieben, dass wir, wenn es Gott widerspricht, es umlegen. Ob du jetzt ein Mann oder ein Junge, eine Frau oder ein Mädchen bist, du musst Sünde zur Strecke bringen, damit du lebst und leben wirst in Christus Jesus. Und vielleicht hört ihr das und denkt euch, das ist sehr ernst. Ich verstehe auch, dass es sehr ernst ist, Leben und Tod. Aber es ist schwer. Wenn ich ehrlich bin, ich mag, was ich mag. Ich mag meine Sünde. Und wenn jeder von uns gefragt würde, ob wir unsere Sünde mögen, dann müssten wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sagen, ja, ich liebe meine Sünde. Du und ich, wir auch lieben es, uns in Zorn zu ergeben. Wir lieben das, was unseren Augen und Zungen und unserem Leib allgemein gefällt. In untreuen Dingen, ob jetzt in unserer Beziehung zu unserem Ehepartner darin bezogen oder in unserer geistlichen Beziehung zu Gott oder zu anderen Religionen. Wir lieben es, treulos zu sein, die wahre Religion zu verlassen und anderen Religionen anzuhängen. Und vielleicht mögen wir sagen, es ist so tief in mir verwurzelt, ich kann das nicht verändern, ich wurde so geboren. Du verstehst mich nicht, Pastor. Und Paulus sagt, ja, ich verstehe dich. Freund, ich bin auch so geboren worden. Du hast recht, es ist unglaublich schwer, Sünde zu töten. Es ist so schwer, du hast recht, du kannst es Du hast recht, wenn du sagst, ich kann das nicht tun, allein. Und er sagt, aber Bruder, Schwester, du bist darin nicht allein. Du bist nicht allein in dieser Berufung, nicht allein in dieser Verpflichtung, deine Sünden zum Tode zu bringen. Schaut euch erneut Vers 13 an. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Jesus hat euch nicht allein gelassen in der Heiligung eurer Seele, im Töten eurer Sünde. Ihr seid dabei nicht allein. Es ist schwer. Ihr lebt in gefallenem Fleisch. Aber er hat die Strafe dafür getragen und hat seinen Heiligen Geist in uns wohnen lassen, um uns zu helfen. Als unser Freund, der uns unterrichtet und uns Kraft schenkt, Krieg zu führen gegen unsere Sünde. Und wir entmutigt werden, wenn wir kraftlos sind, gibt er uns Kraft und er stärkt unsere Hand zum Erfolg. Aber lass mich klar sein, lass mich ganz klar sein, ihr habt einen Helfer, ihr habt einen Freund. Aber es ist nicht allein des Geistes Werk, was die Sünde zu töten in euch. Er hat nicht nur gesagt, töte Sünde oder sie wird dich töten. Er hat nicht nur gesagt, ihr müsst es durch den Geist tun, oder der Geist tut es in euch, sondern er sagt, er überträgt uns die Handlungsfähigkeit. Er sagt, wir müssen es durch den Geist tun. Wir müssen täglich unsere Axt schärfen und den Baum der Sünde fällen und ihn verbrennen. Und wenn wir zu den unseren geistlichen Leitern sagen, wir können das nicht, wir können Sünde nicht töten. Das stimmt, wenn ihr allein seid, aber ihr seid nicht allein. Ihr habt den Heiligen Geist, der in euch dem Wort der Wahrheit Zeugnis trägt, der in euch dauernd eure Hand stärkt, das Schwert euch in die Hand gibt, wenn auch immer der Satan kommt, damit wir ihn erlegen können. Wir sind nicht allein, wir müssen uns an die Arbeit machen. Wir müssen tatkräftig werden. Wir müssen unsere Sünde zur Strecke bringen. Das ist nicht, wie wir ein Christ werden oder ein Christ bleiben, sondern es ist ein natürlicher Ausfluss unseres Christseins. Wir packen die Sünde nicht in die Abstellkammer, wir vergeben uns nicht einfach und vergessen es, sondern wir müssen uns an die Arbeit machen, sie zu töten, damit wir leben. Und in den Versen 14 bis 16 sehen wir als zweiten Punkt die Silhouette der Sohnschaft. Die Silhouette der Sohnschaft. Die Farben und Formen des Bildes, ein Kind Gottes zu sein. Und so springen wir von dem Abtöten der Sünde in eine ganz andere Passage hier. Von der Verpflichtung, Sünde zu töten, springt Paulus jetzt zu dieser wunderbaren Lehre dessen, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Und es ist nicht komplett lose voneinander. Paulus macht das, denn wenn ihr ein Christ seid und ihr führt Krieg gegen eure Sünde, dann, wenn ihr darin gut seid, werdet ihr euren Gegner kennenlernen, die Sünde eures eigenen Herzens. Ihr werdet so sehr mit eurer eigenen Sünde betroffen sein, dass ihr zu dem kehren werdet, was ganz viele, etliche Christen gemacht haben, als sie Kampf gegen sich selbst geführt haben. Und zwar, sie werden denken, und ihr werdet dann auch denken, wenn ihr gut darin seid, ich bin völlig überwältigt. Ich bin so niedergeschlagen aufgrund des vollen Gewichts meiner Sünde. Und so falle ich in Zweifel und in Verzweiflung. und sehe das Höllenfeuer und die Grube vom Satan und denke mir, ich kann kein Christ sein. Paulus kennt dieses Gefühl, weil er denkt, dass er der schlimmste aller Sünder wäre. Und so schreibt er in Vers 14 diesen Vers, um uns zu versichern, dass wir in der Hand Gottes gehalten werden, auch wenn wir noch so sündig sind, dass wir in der Umarmung Gottes gehalten werden, selbst während wir mit unserer Sünde Krieg führen. Denn wir brauchen es nicht mehr an unseren Ohren klirren, dass wir vom Gott des Himmels gehalten werden, als wenn wir auf dem Schlachtfeld stehen gegen Satan und unsere Sünde. Wir benötigen die Verse 14 bis 16, darum stehen sie hier. Ich brauche das, damit, wenn ich meine Sünde sehe, ich mich nicht abschreibe und sage, mein Gott, wenn ich wirklich so schlimm sein kann, wie kann ich dann dein sein? Und darum schreibt Paulus Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Das ist eine sehr bestimmte Aussage. Sie bestimmt, wer wir sind. Alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, alle sind Söhne Gottes. Die existenzielle Wahrheit christlichen Lebens. Wenn du durch den Geist geleitet bist, gehörst du nicht nur zu Gott, sondern du bist sein Sohn oder seine Tochter. Vielleicht mögt ihr euch fragen, was heißt es, durch den Geist geleitet zu werden? Wir haben bereits uns mit falscher Geistlichkeit beschäftigt, die eine Menge Dinge bedeuten kann. Schöpfung oder Natur, die unsere Geistlichkeit falsch bestimmt. Und wir erinnern uns, dass Jesus gesagt hatte, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führen wird. Aber das ist, glaube ich, nicht, was hier Paulus unterrichten möchte, auch wenn es dem nicht widerspricht. Wenn er schreibt, dass wir durch den Geist Gottes geleitet werden. Es ist nicht nur in Wahrheit geleitet werden. Es ist nicht, glaube ich, so sehr hier gemeint, dass wir zum Beispiel um Gottes Weisung bitten, ob wir jetzt diesen oder jenen Job annehmen sollen oder andere Fragen. Sondern ich denke vielmehr aufgrund der Nähe zu Vers 13, dass diese Leitung des Geistes sich auf die Hilfe und die Anführung des Geistes Gottes in deinem Kampf gegen deine Sünde bezieht. Wenn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, in ihrem Kampf gegen ihre Sünde, diese sind Söhne Gottes. Ich denke, das ist ganz eindeutig vom Text. Und ich denke, Paulus erwähnt diese Punkte oder diesen Vers aus dem folgenden Grund. Niemand ist tatkräftig im Töten seiner Sünde, der nicht durch den Heiligen Geist darin bestärkt wird. Also, unbekehrte Menschen, die führen keinen Kampf gegen ihre Sünde, gegen den Gott des Himmels. Das machen sie nicht. Es kümmert sie nicht. Es beschwert sie nicht. Sie wenden sich nicht an den Herrn um Hilfe. Sie fühlen sich nicht schuldig aufgrund ihrer Unheiligkeit. Das heißt nicht, dass nicht unbekehrte Leute Ungerechtigkeit betrauern können. Das können Menschen. Aber diese Trauer über ihre eigene Sündhaftigkeit, über unsere eigene Sündhaftigkeit, die Wurzel unserer Unvollkommenheit. Darüber können wir nicht traurig sein und das können wir nicht bekämpfen, wenn wir nicht durch den Heiligen Geist geführt werden. Erst durch den Heiligen Geist, der dieses Werk in uns vollbringt, können wir gewiss sein, oder dadurch können wir gewiss sein, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir kämpfen gegen unsere Sünde und wir diese Schwere des Kampfes merken, wenn wir richtig ringen damit, dann ist das ein Beweis dafür, dass wir zum Gott des Himmels gehören. Das habe ich bereits zu einigen von euch in dieser Kirche gesagt. Du hast Schwierigkeiten mit Heilsgewissheit aufgrund deiner Sünde. Nur Christen trauern um ihre Sünde. Das heißt nicht, dass wir jeden... Es heißt nicht, dass wir jeden Kampf gewinnen müssen gegen unsere Sünde, aber es bedeutet, dass unser Kampf auf das Wirken des Heiligen Geistes, der uns hilft, hinweist und uns auch hoffen lässt auf die zukünftige Welt, wenn wir frei werden von Sünde. So lasst uns jetzt zum Vers 15 schauen. Dort heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, aber Vater. Paulus sagt, in unserer Berufung gegen unsere Sünde zu kämpfen, werden wir nicht zu einer neuen Sklaverei zurückberufen, wie der Sklaverei der Sünde. Wir sind nicht in einem Geist der Knechtschaft, den wir empfangen haben, sondern was Gott tut, in diesen uns Anweisen gegen unsere Sünde zu kämpfen, ist, uns zu bestätigen in unserer Sohnschaft, dass Gott uns adoptiert hat. Wir merken, dass der Heilige Geist uns zum Herrn zieht, oder der Heilige Geist zieht uns zum Herrn. Als ein Beispiel, vielleicht ist es ein Frühlingsfest oder ähnliches, oder ihr habt ein Kind oder ihr seid ein Kind und ihr schaut, oder das Kind schaut, wo sind Mama, wo ist Papa, wo sind meine Eltern? Und dann führen andere Erwachsene das Kind wieder zu den Eltern zurück. Davon ist hier eine Facette im Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist bringt uns zum Vater, zu der Umarmung des Vaters. Und dann überwältigt uns die Sünde nicht völlig und lässt uns nicht verzweifeln, sondern der Heilige Geist, er sagt uns dauernd, du bist nicht unter dem Fuße des Herrn, sondern in seinen liebenden Armen. Du sitzt an seinem Tisch, du bist sein geliebtes Kind. Und in dieser Beziehung zum Vater rufen wir sogar aus, aber Vater, was bedeutet das? In Galater 4, Vers 6, wir wollen es gemeinsam aufschlagen, da sehen wir, wie konsistent Paulus ist in seiner Theologie, da sagt er etwas Ähnliches, auch wenn wir es noch deutlicher in Markus 14, Vers, ich glaube 46 sagt, aber Vater, alle Dinge sind dir möglich. Er sagte, wenn es denn möglich ist, so nimm den Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. So lasst uns jetzt angucken, wie Jesus selbst Aber Vater benutzt. Und das wird Paulus von Jesus haben. Und er wird sich abgucken, wie Jesus das benutzt. Und es genauso benutzen. Aber Vater. Vielleicht auch manche unter uns werden Aber Vater so wie Aber Papa sagen oder Papachen oder ähnliches und sowas ganz Unformelles, Informelles, sowas ganz Legeres, Gelassenes. Aber das ist nicht die Bedeutung von Aber Vater. Aber ist nicht einfach aramäisch für Papachen oder Papa. Es ist ein zuneigungsvoller Begriff. Aber es ist mehr als das. Es ist ein Begriff, den Jesus benutzt, als er klagt über seinen kommenden Gehorsam, seinen Gang ans Kreuz. Es ist ein Ausruf von Leiden und leidenschaftlichem Gehorsam. Jesus sagt, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Du kennst mich, du liebst mich, du hast mich hierher gestellt. Und ich sehe, wie kurz dieses Leben ist und wie hart der Kampf sein wird am Kreuz. Ich sehe die Geißelung, das Kreuz, die Nägel, die Trauer. Aber Herr, ich liebe dich. Und ich will alles annehmen, was du mir übergibst, aber doch von der Tiefe meiner Seele aus nimmst du diesen Kelch von mir weg. Aber doch, wenn du willst, ich werde mich dir unterordnen. Aber Vater ist die Sprache von Innigkeit und Gehorsam gegen den Vater. Und wenn Paulus also sagt, dass wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben und dass wir ein Leben des Kampfes gegen die Sünde und der sündlichen Verlangen führen, dass wir in jeder Weise das Recht haben, zum Herrn auszurufen, aber Vater, hilf mir in dieser Not. Ich versuche, gehorsam zu sein. Hilf mir. Dass diese Richtigstellung dieses Begriffes in dich gehen, das ist weit hilfreicher als ein warmes Gefühl im Bauch, weil man den allmächtigen Gott des Himmels Vater nennen oder Papa nennen könnte. Besser ist dieses Verständnis, was Jesus informiert von dem Begriff. Als letztes sehen wir, als vorletztes in Vers 16, der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist etwas, was jeder Christ feststellen wird. Wer mit seiner Sünde kämpft, der kämpft auch mit einem Mangel an Heilsgewissheit. Wir werden sehen, wie widerlich unsere Sünde ist. Und nach 20, 30, 50 Jahren des Wegs mit Christus, mit den Narben der Heiligung an unserem Leib, mögen wir immer noch mit der Frage kämpfen, gehöre ich zum Herrn? Auch mit 70, 80 Jahren kurz vorm Grab mögen Fragen, wie gehöre ich wirklich zum Herrn, wenn sie ihr Leben anschauen und all die Sünde daran sehen, mit der sie ringen? Und Paulus schenkt uns hier zwei Zeugnisse, zwei Vergewisserungen, dass wir zu Gott gehören. Das erste ist das Zeugnis des Geistes. Der Heilige Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Ist das eine hörbare Stimme? Ich denke, es ist eher die Anweisung des Christen, der Ruf des Heiligen Geistes durch die Schrift, dass er uns Schrift in den Sinn ruft, dass er uns Schrift ins Herz schreibt, dass er uns daran erinnert. Und die zweite Weise, wie der Heilige Geist uns bezeugt, ist, dass wir Kinder Gottes sind, dass er das mit unserem Geiste bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Dieses Zeugnis ist nicht direkt greifbar, sondern der Heilige Geist, er spricht zu deinem Gewissen, er spricht direkt zu deiner Seele und sagt dir, du gehörst zu Christus. Und vielleicht mögt ihr sagen, aber das ist doch meine Schwierigkeit. Ich denke, ich falle die ganze Zeit aus dem Heil. Und darauf möchte ich antworten, ja, vielleicht mag dein Gewissen, magst du daran zweifeln, dass du Heil hast, aber es ist nicht einfach nur ein subjektives Gefühl, dass du gerettet bist, sondern man sieht es auch daran, dass du gegen deine Sünde kämpfst. Das ist ein greifbares Zeugnis, dass du Glauben an Christus hast. Das können wir befragen und das können wir dir bestätigen. Also wenn du über deine Sünde klagst, trauerst und ermüdet bist, so kannst du alle Sicherheit haben, alle Gewissheit, dass du zu Gott gehörst, dass du sein Kind bist, weil du kämpfst und weil der Geist es mit dir bezeugt. Das ist wunderbar und es ist wunderbar nicht nur für mich, sondern auch für dich. Und dieses Zeugnis ist verbunden mit dem Zeugnis des Heiligen Geistes, das er uns durch das Wort, durch die Bibel schenkt. Und als letztes haben wir den Punkt der Wirklichkeit des Erbes.
Sind wir Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wenn Kinder, dann Erben. Erben Gottes, Miterben mit Christus. Das ist die Sprache von Erbschaften. Ich weiß nicht, ob ihr gestern die Möglichkeit hattet, oder ich fürchte mich vielleicht zu sagen, das erste Mal, dass einer von uns überhaupt die Krönung von irgendjemand, einem echten Königs von England gesehen hat. Vielleicht habt ihr es gesehen, vielleicht habt ihr da irgendwie, vielleicht waren manche von euch bei der Queen Elizabeth dabei, aber ich glaube es nicht, von dieser am längsten regierenden Königin. Gestern hat der König Charles das bekommen, was vorher der Königin gehörte. Das, was allen vor ihnen schon gehörte. Die ganze Institution von England und Schottland und Wales und Nordirland. All dies, was dazu gehört, zu dieser im Erbe, das wurde gestern alles ihm übergeben. Das hat er gestern alles geerbt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt gestern. Die Investitur, also als er seinen goldgestickten Mantel bekommen hat gestern, seine Krone, das Zepter und all diese wunderbaren Sachen, die es gestern gab. Eine wunderbare Zeremonie, ein schönes Zeugnis auch der christlichen Religion, auf das gestern die ganze Welt geschaut hat. Aber dieses Erbe, um das hier geht, das ist so viel mehr als das, was wir nur einfach bekommen. Wir bekommen vielleicht ein Erbe von Familienmitgliedern. Und das ist die Vergangenheit. Das ist alles Besitztum, das sie geschaffen haben, das sie bekommen haben. Aber das ist alles Vergangenheit. Manchmal bekommt ihr vielleicht auch einen ganzen Berg voll Müll. Und ihr sagt, oh danke, das wollte ich jetzt wirklich erben. Manchmal bekommt ihr vielleicht auch, erbt ihr Verantwortung. Gestern hat was wir gesehen haben, das war ein Erbe von Verantwortung. Manchmal kann man auch vielleicht die Schulden von einem Verwandten erben. Und dann sagt ihr vielleicht, oh, das wollen wir doch gar nicht. Aber König Charles hat auch Titel geerbt, so wie jeder Adelige es würde. Er ist jetzt nicht mehr der Prinz von Wales, sondern er ist jetzt der König des Vereinigten Königreichs von England, Wales, Schottland und Nordirland. Und jetzt darf er eine Krone anziehen, natürlich, genau. Und jetzt lebt er in dem Palast und jetzt werden alle sein Gesicht auf alle Münzen gemacht und den ganzen Pomp und diese tollen Sachen, die er jetzt erleben kann. Aber eine Krone zu tragen heißt auch, dass er jetzt der Verantwortliche für die ganze Nation ist. Diese ganze Verantwortung ist jetzt auf seine Schultern gelegt worden. Und deswegen, was hier durch Paulus gesagt wird, ist, dass wenn wir in Christus sind, dann sind wir Erben der Herrlichkeiten und der Segnungen Gottes. All das Blut, das aus seiner Seite kam, alles, was er erkauft hat am Kreuz, das ist alles jetzt dein Besitztum. Und das ist ein Aspekt, wenn du sein Erbe trägst jetzt. Weil, Freunde, als Christen jetzt sind wir auch seine Prinzen und seine Prinzessinnen. Er ist der große König im Himmel und über Himmel und Erde und wir sind seine Kinder. Die Kirche ist seine Braut, seine Königin. Und deswegen bekommen wir all diese Dinge, aber es gibt auch noch was weiteres. Paulus sagt es hier ganz explizit. Und es sind nämlich die Mitverantwortung, die wir haben. Er sagt, dass wir seine Erben sind, wenn wir nämlich mitleiden. Also unter der Voraussetzung, dass wir mitleiden. 2. Timotheus 12, wenn wir mit ihm regieren, dann werden wir auch mit ihm leiden. Kolosser 1, Vers 24, dass wir jetzt ergänzen in meinem Fleisch, was noch fehlt an den Drangsalen des Christus. Was bedeutet das? So wie die Welt ihn gehasst hat, so wird sie auch uns hassen. So wie sie ihn zum Tode gebracht haben und ihn haben leiden lassen, so werden wir es auch erleben. Wenn du ein Christ bist, dann ist ein Teil seines Erbes, dass du auch mit an seinen Leiden teilhast, so wie sie ihn verfolgt haben. Die Kirche ist schon, wenn du das erlebst, dann ist es ein Beweis dessen, dass du zu Christus gehörst. Wenn du noch einen Beweis willst, lieber Christ, dann ist es dieses Leiden. Das Leiden unter Verfolgung, das Leiden, unter dem er dich stellt, wenn du in den Tod gehst, so wie Christus gelitten hat, als er in den Tod ging. Das Leben wird gesegnet sein, es wird nicht einfach sein, aber am Ende wird es zu Frieden und zur Ruhe führen und herrlich sein. Deswegen, Christen, ihr Brüder, ich bitte euch, dass ihr eure Sünden zu Tod bringt. Lasst nicht den Satan zu, dass er euch sagt, dass ihr nicht zu ihm gehört. Wenn ihr den Geist habt, dann seid ihr schon seine Kinder. Und dann werdet ihr es auch für immer sein. Deswegen, bringt die Sünde zum Tod. Lasst uns miteinander beten. Vater im Himmel, wir lieben dich und wir danken dir für deine Schrift und wir preisen dich, dass wir sie haben zu unserem Glauben und auch zu unserem Leben. Wir bitten dich, dass du kommst, wenn wir jetzt dich anbeten wollen und gib uns Christus ganz neu, wenn wir jetzt zum Tisch kommen. In Jesu Namen. Amen.